NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Ulrike Römer. Schönen guten Abend und das sind die Themen, die uns gleich beschäftigen werden. Die zweite Blackbox und der Privatcomputer des Co-Piloten sind gefunden. Mithilfe dieser Daten wollen Ermittler mehr über den Absturz des Germanwings-Flugzeugs erfahren. Was kann man aus diesem Unglück lernen? In Berlin wurde heute versucht, auf diese schwierige Frage Antworten zu finden. Ob mehr Sicherheit auch größeren Schutz in der Luft bietet, dieser Frage gehen wir in unserem Kommentar nach, hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kann man künftig auch ohne ärztliche Verordnung beim Physiotherapeuten oder Logopäden vorstellig werden? Darüber denkt zumindest die Union laut nach. Und wie viele Millimeter sind die Unterhändler bei ihren Gesprächen über das iranische Atomprogramm weitergekommen? Ein Zwischenstand gleich hier bei uns. In Kenia schließlich haben Kämpfer der Al-Shabaab-Milizen eine Universität angegriffen, um sich geschossen und sich mit Geiseln in einem Wohnheim verschanzt. Auch dazu später mehr. Zunächst aber zum Germanwings-Absturz. Die Einzelheiten zu diesem Absturz kommen stückweise und schmerzhaft ans Tageslicht. In Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft heute Nachmittag darüber informiert, dass sich der Co-Pilot in den Tagen vor seinem letzten Flug im Internet offenbar gezielt über Suizid und über die Sicherheitsmechanismen an Cockpit-Türen informiert hat. Das hat die Auswertung seines Computers ergeben. Und aus Paris erfahren wir, dass die zweite Blackbox des abgestürzten Flugzeugs gefunden worden ist. Von Paris aus Andreas Teska.
Es ist der Erfolg, auf den die Ermittler so lange gewartet haben. Der zweite Flugschreiber ist gefunden. Die Bergungsmannschaften entdeckten ihn an der Unglücksstelle, also dort, wo sie ihn bisher in den 10 Tagen seit dem Unfall vergeblich gesucht hatten. Noch ist nicht bekannt, in welchem Zustand sich der Flugdatenschreiber befindet. Er wird, wie schon der Voice Recorder aus dem Cockpit, nach Paris gebracht. Hier werden ihn Spezialisten der Flugunfalluntersuchungsbehörde versuchen, zum Sprechen zu bringen. Bisher verfügten die Ermittler ja nur über die Aufzeichnungen der Gespräche zwischen den Piloten im Cockpit. Daraus und aus den mit aufgezeichneten Geräuschen haben sie gefolgert, dass der Co-Pilot seinen Kollegen ausgesperrt und dann den Airbus vorsätzlich zum Absturz gebracht hat. Jetzt könnte es möglich sein, diese Theorie zu untermauern. Denn der nun entdeckte Flugdatenschreiber speichert Sekunde für Sekunde alle technischen Daten des Fluges, wie Höhe, Geschwindigkeit, Kurs und Triebwerksleistung. Darüber hinaus registriert er auch alle Befehle der Piloten, also zum Beispiel das Ein- und Ausschalten des Autopiloten. Im Idealfall wäre also nachzuweisen, dass der Co-Pilot in der Tat vorsätzlich den Sinkflug des Germanwings-Fluges eingeleitet hat. Flugdatenschreiber zeichnen die letzten 25 Stunden eines Fluges auf. Der kurze Flug Barcelona-Düsseldorf wäre also, was die Daten angeht, komplett zu rekonstruieren. Immer unter der Voraussetzung, dass das Gerät noch ausgewertet werden kann, trotz möglicher Beschädigungen beim Aufprall. Laut Vorschrift ist so ein Flugdatenschreiber darauf ausgelegt, schwerste Erschütterungen und Temperaturen bis 1100 Grad auszuhalten. Bei dem Absturz der Maschine in den Alpen waren am Dienstag letzter Woche alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Es war der schwerste Flugunfall in Frankreich seit Jahrzehnten. Das Unglück hatte Betroffenheit und weltweite Anteilnahme ausgelöst, die sich noch verstärkten, als sich sehr schnell die Hinweise verdichteten, dass der Co-Pilot Selbstmord begangen und die ihm anvertrauten Fluggäste und Besatzungsmitglieder mit in den Tod genommen haben könnte.
Soweit Andreas Teska aus Paris. Kann man denn nun mit neuen Regeln tatsächlich verhindern, dass sich so eine Tragödie wiederholt? Schwer zu sagen. Jedenfalls hat sich der Bundesverkehrsminister heute in Berlin mit Vertretern der deutschen Luftfahrtbranche getroffen, um über Konsequenzen aus der Katastrophe zu beraten. Erste Überlegung: Die Totalverriegelung der Cockpit-Tür soll womöglich wieder abgeschafft werden. Die übrigen Pläne erläutert Volker Schafranke.
Was sind die Lehren aus dem Flugzeugabsturz in Frankreich? Diese Frage beschäftigte heute Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und auch die deutsche Luftverkehrswirtschaft. Denn allen ist klar, unabhängig davon, was letztlich zum Absturz der Germanwings-Maschine geführt hat, es muss über Konsequenzen im Flugalltag nachgedacht werden. Der CSU-Verkehrsminister betonte beim Treffen in Berlin zunächst, wie hoch die Sicherheitsstandards im deutschen Flugverkehr seien. Schränkte aber ein.
Auch diese hohen Sicherheitsstandards haben in der Vergangenheit Optimierungen erhalten. Und es gilt auch für die Zukunft, dass man immer wieder über Weiterentwicklungen nachdenken muss.
Eine Expertenrunde wird bereits nach den Osterfeiertagen ihre Arbeit aufnehmen und das unabhängig von den Ermittlungen. Dort sitzen Techniker der Airlines, Mediziner, aber auch Vertreter des Luftfahrtbundesamtes. Geprüft werden soll zum Beispiel, wie sinnvoll die Totalverriegelung der Cockpit-Türen ist. Auch die Frage, ob Piloten regelmäßig an psychologischen Tests teilnehmen müssen, um ihre Flugtauglichkeit genau zu untersuchen, ist ein Thema, das die Experten klären wollen, so der Präsident der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Klaus-Peter Siegloch.
Wir müssen immer genau Vorteile und Nachteile einer Änderung dieser Sicherheitskette sehr genau erwägen. Und dazu haben wir eben diese Experten in dem Gremium. Und es wird auch in unterschiedlicher Zusammensetzung diese Taskforce tagen, je nachdem, um welches Thema es geht.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt weiß aber auch, diese Fragen betreffen den internationalen Flugverkehr. In seiner Expertenrunde können also nur Vorschläge entwickelt werden.
Wer glaubt, er könne jetzt in Deutschland alleine an der Sicherheitsarchitektur des Türmechanismus Veränderungen vornehmen, ohne dies in einen internationalen Kontext zu stellen, der irrt natürlich.
Konsequenzen aus dem Absturz will auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière ziehen. Hintergrund: Die Ermittler wussten zunächst gar nicht, wer genau in der abgestürzten Maschine saß. Denn aufgrund des Schengener Abkommens müssen Passagiere bei Flügen in Europa nicht systematisch ihren Ausweis vorzeigen. Das führte bei dem Germanwings-Flug unter anderem dazu, dass Angehörige erst spät informiert werden konnten, weil genau geklärt werden musste, wer im Flugzeug saß. Der CDU-Politiker will strengere Ausweiskontrollen durch die Airlines vor Beginn eines Fluges.
Das ist keine Grenzkontrolle, das ist kein Zugang für die Sicherheitsbehörden, sondern das ist die Feststellung der Fluggesellschaften, wer eigentlich im Flugzeug sitzt. Ich glaube, das ist nicht ein zu großer Grundrechtseingriff.
Linke und Grüne kritisieren de Maizières Vorschlag scharf. Der Innenminister betreibe pietätlose Stimmungsmache für eine Fluggastüberwachung, hieß es.
Gerade haben wir den Innenminister gehört. Er regt an, Identitätskontrollen an Flughäfen in Europa einzuführen. Aber was wird denn aus unserem vereinten Europa? Aus dem Schengen-Raum, der ja eigentlich ohne Schlagbäume auskommen will? Und ist die Germanwings-Katastrophe der passende Anlass, um über Identitätskontrollen nachzudenken? Karin Bentsch kommentiert.
Wenn Max Mustermann im Internet einen Flug von Köln nach Istanbul bucht, ist es höchstwahrscheinlich, dass Max Mustermann auch im Flieger sitzt, denn er will ja dorthin. Es könnte aber auch sein, dass er dieses Ticket an jemand anderen weitergibt, was illegal wäre. Und es könnte dann ja auch noch sein, dass dieser jemand ein Terrorist ist, der möglicherweise in den Bürgerkrieg nach Syrien reisen will. Dieses Szenario von hätte, wäre, könnte pumpt Bundesinnenminister de Maizière zu einem riesigen Sicherheitsproblem auf. Sein Lösungsvorschlag: Identitätskontrollen am Flughafen. Das klingt sanfter als Grenzkontrollen, denn die gibt es ja nicht im Schengen-Raum. Und dennoch, nach de Maizières Willen soll jeder Passagier seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen, bevor er an Bord eines Flugzeugs geht. Etwa am Check-in-Schalter oder direkt vor dem Einsteigen in die Maschine. Zugegebenermaßen, der Vorschlag klingt verlockend, weil er einfach umzusetzen und kostengünstig ist. Jeder Reisende in der EU hat im Normalfall seinen Personalausweis dabei. Wenn das Ticket kontrolliert wird, wäre es kein riesiger Zeitaufwand, einen zusätzlichen Blick auf den Ausweis zu werfen. Und dafür müsste kein neues Personal eingestellt werden. Das könnten Mitarbeiter der Fluggesellschaften übernehmen. Jetzt kommt das Aber. Denn genau die sagen, dass sie gar nicht verpflichtet sind, die Ausweise ihrer Fluggäste zu kontrollieren. Denn im Schengen-Raum gibt es offene Grenzen und das schon seit 20 Jahren in 26 Staaten. Flächendeckende Ausweiskontrollen an allen europäischen Flughäfen würde die Reisefreiheit im Schengen-Raum beschneiden. Fraglich ist auch, wie viele Fälle von illegalem Tickettausch es überhaupt gibt. Wie häufig kommt das tatsächlich vor? Oder geht es dem Bundesinnenminister vielleicht vielmehr darum, seine Vision von mehr Kontrolle gegen Terrorismus umzusetzen? Falls das so sein sollte, hat er sich dafür einen absolut unpassenden Anlass gesucht. Denn der tragische Flugzeugabsturz über Südfrankreich hatte nach bisherigen Erkenntnissen mit vielem zu tun, aber nicht mit islamistischem Terrorismus.
Innenminister de Maizière denkt über die Wiedereinführung von Identitätskontrollen bei Flugpassagieren nach. Dazu war das unser Kommentar von Karin Bentsch. Die Idee der Union klingt bestechend. Sie schlägt vor, dass Kranke künftig auch ohne ärztliche Verordnung beim Physiotherapeuten oder bei einem Logopäden vorstellig werden können. In den Niederlanden und in Schweden geht das schon. Dort können sich Patienten auf Kassenkosten Rat vom Therapeuten holen, ohne vorher beim Arzt gewesen zu sein. Die Mediziner in Berlin halten folglich wenig von dem Vorschlag. Aus Berlin berichtet Bettina Nutz.
Jens Spahn, der Gesundheitspolitiker der Union, spricht gegenüber dem WDR selbst von einem Diskussionspapier. Die Ideen, die Spahn mit seiner Fraktion nun öffentlich gemacht hat, berufen sich auf die Vereinbarungen in der schwarz-roten Koalition. Und die hat sich vorgenommen, Heilberufe wie Physiotherapeuten oder Logopäden attraktiver zu machen. Schon allein, weil der Ärztemangel kreative Lösungen in der medizinischen Versorgung der Zukunft fordert. Attraktiver bedeutet erst einmal eine bessere Bezahlung.
Wir haben lange so ein Mauerblümchen-Dasein der Physiotherapeuten, auch der Logopäden, Ergotherapeuten gehabt. Die haben echt wenig dazu verdient in den letzten Jahren. Da kostet jeder Friseurtermin mehr. Und ich glaube, da müssen wir nachlegen.
Außerdem wird über mehr Therapiefreiheit und weniger ärztliche Anweisungen nachgedacht. Zum Beispiel über Blankoverordnungen, in denen nicht mehr wie bisher konkrete Anwendungen und deren Häufigkeit genannt werden müssen. Gesundheitspolitiker Spahn geht aber noch weiter. Ähnlich wie in den Niederlanden könnten Patienten auch ohne den Umweg über eine Arztpraxis zum Beispiel eine Physiotherapie machen, auf Kassenrezept.
Das wollen wir erstmal in Modellregionen auch testen. Da gibt es auch schon erste Krankenkassen, die das machen, weil da muss man ja vieles sich anschauen. Was ist mit der Qualität, mit der richtigen Einschätzung? Was ist auch möglicherweise damit, dass dann mehr Patienten behandelt werden, wenn der Physiotherapeut alleine entscheidet? Vielleicht wird dann jemand mehr behandelt, der es gar nicht bräuchte. Wollen wir nicht unterstellen, aber könnte ja sein. Also solche Effekte muss man testen. Das wäre der Langfristblick, da erstmal Modelle zu machen.
Apropos Langfristblick. Die Union begründet ihre Ideen auch damit, auf Dauer Kosten zu sparen, unter anderem, weil die Zahl der Arztbesuche reduziert würde. Das müssten allerdings die genannten Modelle noch beweisen. Entsprechend sind die Reaktionen. Die Krankenkassen zeigen sich zurückhaltend. Der Deutsche Verband für Physiotherapie freut sich über mögliche bessere Arbeitsbedingungen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist weniger erfreut und stellt fest, zuständig für Diagnosen müsse der Arzt bleiben.
Um 18.42 Uhr richten wir unseren Blick nach Brüssel. Und ich bin mir sicher, dass der Fahrdienst Uber zumindest in Europa mehr Berichte und Kommentare produziert als Fahrgäste hat. Inzwischen haben die Verbots- und Erlaubnisschlachten die europäische Ebene erreicht. Uber hat sich nämlich bei der EU-Kommission über Deutschland beschwert. Wir erinnern uns, hierzulande ist der Fahrdienst per Gerichtsentscheid verboten worden. Das will Uber aber nicht hinnehmen. Und was sagt die EU dazu? Die muss sich noch sortieren. Kai Küstner aus Brüssel.
Als praktisch und unkompliziert preisen Fans in Europa das Angebot des Fahrdienstes Uber. Als rechtswidrig und gefährlich hingegen stufen es Gegner ein. Nun wird sich auch die EU-Kommission überlegen müssen, wie sie eigentlich zu dem privaten Mitfahrdienst steht. Bislang ist sie zwiegespalten. Zum Fahrdienst Uber haben wir stets gesagt, wir schließen nicht die Türen vor den Chancen durch neue Technologien. Gleichzeitig müssen die sich im Rahmen der bestehenden Gesetzgebung bewegen. Stellte ein Kommissionssprecher klar. In Deutschland hatte ein Gericht Uber kürzlich endgültig gestoppt. Die Begründung, Fahrer, die keine behördliche Genehmigung zur Beförderung von Passagieren hätten, dürften von Uber auch nicht als Autolenker angeboten werden. Im Klartext, ein Taxi ist nur dann ein Taxi, wenn auch Taxi draufsteht. Der Fahrer also eine gültige Lizenz und ein sicheres Fahrzeug vorweisen kann. Doch gegen das Verbot in Deutschland hat das US-Unternehmen nun Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Wir prüfen die Beschwerden. Dieser Prozess braucht Zeit und Konzentration. Nicht nur Deutschland, auch Spanien und Frankreich wirft Uber vor, mit seinen Verboten die Wettbewerbsfreiheit einzuschränken. Ob die EU-Kommission das genauso sehen wird, ist die spannende Frage. Wir wissen, dass die Regulierung von Transportunternehmen, auch von Taxis, Sache der einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist. Gleichzeitig müssen dabei Grundsätze wie die Nichtdiskriminierung und die Niederlassungsfreiheit eingehalten werden. Da ist er also wieder, der Zwiespalt, in dem sich die EU der neuen Technologie gegenüber befindet. Über eine App auf dem Smartphone vermittelt Uber Chauffeurdienste. Ähnlich wie ein Taxiunternehmen also, nur dass die Fahrer Privatleute sind. woran sich auch die Kritik entzündet. Die würden damit weder Sicherheitsanforderungen genügen, noch ordnungsgemäß Steuerabgaben entrichten. Infolgedessen hat Uber eigentlich weltweit sich eine Reihe von Prozessen eingefangen. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi zum Beispiel hatten die Behörden Uber kürzlich gestoppt, weil ein Fahrer angeblich eine Kundin vergewaltigt haben soll. Viele indische Städte hatten bei dem Verbot nachgezogen.
Kai Küstner war das aus Brüssel. Man sollte meinen, die Deutsche Bahn hätte mit der Beseitigung der Sturmschäden genug zu tun. Weit gefehlt. Das Unternehmen hat sich von langer Hand vorgenommen, während der Osterfeiertage zu bauen. Und genau so kommt es. Bundesweit wird an den Strecken gearbeitet. Mit teils erheblichen Folgen für die Fahrgäste. Udo Bühlmann fasst zusammen.
Nach dem Sturmtief Niklas rollte heute der Zugverkehr wieder relativ nach Plan. Gründonnerstag ist der Hauptreisetag im Osterverkehr der Bahn. Bauarbeiten beginnen deshalb erst am Abend und in der kommenden Nacht. Bundesweit wird über die Ostertage an 250 Baustellen gearbeitet. Einige Dutzend davon gibt es in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Dort richtet die Deutsche Bahn 5 Großbaustellen ein. Brücken werden abgerissen, Weichen ausgetauscht und kilometerlange Gleisabschnitte erneuert. Rund 20 Zuglinien im Fern- und Regionalverkehr werden in Nordrhein-Westfalen betroffen sein. 5 Bahnstrecken werden zwischen Freitag und Osterdienstag auf Teilabschnitten gesperrt. Das sind die Bahnstrecken Aachen-Mönchengladbach, von Hamm nach Münster, die Strecke Wesel-Dienstlaken und die Regionalstrecke zwischen Hagen und Warburg. Dort wird dann die Osterreise für viele Bahnkunden mühsam. Fahrgäste müssen einen Teil der Strecke in Bussen bewältigen. Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten erheblich. Anschlusszüge werden möglicherweise verpasst. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Weil zwischen Düsseldorf und Köln Gleise und Weichen erneuert werden, müssen Intercity- und ICE-Züge umgeleitet werden. Dadurch hält zum Beispiel fast kein Fernzug am Köln-Bonner Flughafen. Reisende können dann den Airport nur mit Regionalzügen erreichen. Wegen Bauarbeiten müssen auch andere Fernzüge über Ostern umgeleitet werden. In Solingen, Wuppertal, Hagen, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen halten deshalb weniger Fernzüge als gewohnt. Auch in Niedersachsen behindern Bauarbeiten den Osterverkehr. So fallen auf der Intercity-Verbindung von Norddeich über Hannover nach Cottbus zwischen Bremen und Emden die Fernzüge aus. Auch zwischen Hamburg und Kiel fallen bis Ostermontag die ICE-Züge der Linie 20 aus, weil in Hamburg Gleise ausgetauscht werden. Nach Ostern ist die Bausaison aber noch nicht beendet. Ab Mitte April wird zum Beispiel die Schnellstrecke Köln-Frankfurt an 4 Wochenenden gesperrt. Eine Wochenendfahrt von Norddeutschland über Nordrhein-Westfalen nach Süddeutschland dauert dann deutlich länger und die Züge werden voller sein als jetzt schon. Die Deutsche Bahn empfiehlt, für die Fahrt mehr Zeit einzuplanen und sich im Internet über das aktuelle Zugangebot zu informieren.
Es muss in der Tat einiges auf dem Spiel stehen, wenn sich hochrangige Diplomaten derart lange zu Gesprächen zurückziehen wie derzeit in Lausanne. In der Schweiz wird in diesen Tagen einmal mehr über die Atompläne des Iran verhandelt. Es geht vor allem um die Frage, ob das Land ein Stück weit aus dem Würgegriff der internationalen Sanktionen herauskommt. Noch ist nichts entschieden, aber in den letzten Minuten mehren sich Meldungen, es habe eine Art Einigung über einen Rahmenvertrag gegeben. Aus Lausanne, Hans-Jürgen Maurus.
Bei den Atomverhandlungen mit dem Iran ist eine Einigung in Sicht. Vor wenigen Minuten wurde mitgeteilt, dass in Kürze eine Pressekonferenz in Lausanne zum Abschluss der Gespräche stattfindet. Zuvor waren Spekulationen aufgetaucht, wonach ein Eckpunktepapier zwischen den Delegationen die Runde macht, auf das sich alle Verhandlungsdelegationen einigen müssen. Über den Inhalt des Papiers ist bisher noch wenig bekannt. Angestrebt war eine Rahmenvereinbarung, die bis Ende Juni zu einem umfassenden Abkommen zwischen den beteiligten Staaten führen soll. Einiges spricht dafür, dass die 5 UN-Vetomächte plus Deutschland mit dem Iran zumindest einige Parameter definieren konnten, die bei den nächsten Verhandlungsrunden bis Ende Juni eine Rolle spielen werden, wenn es darum geht, eine Beschränkung des iranischen Atomprogramms detailliert und nachprüfbar zu definieren. Damit soll verhindert werden, dass Teheran sich ein Atomwaffenarsenal zulegt. Im Gegenzug verlangt die iranische Führung eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen.
Gleich 7:10, wir blicken nach Afrika. Die Angreifer hatten es offenbar gezielt auf Christen abgesehen. Jedenfalls berichten Studenten der Garissa-Universität in Kenia von sehr gezielten Tötungen. Heute beim Angriff auf ihren Campus. Die Terroristen der Al-Shabaab-Milizen kamen in den frühen Morgenstunden und sie drangen in Studentenwohnheime ein. Nach ersten Erkenntnissen töteten sie mindestens 15 Menschen. In anderen Quellen aus Kenia ist heute Nachmittag von 70 Toten die Rede. Zur Stunde haben sich die Täter mit mehreren Geiseln immer noch in einem Wohnheim verschanzt. Aus Nairobi, Linda Staude.
Die Universität in der kenianischen Stadt Garissa gleicht einer belagerten Festung. Polizei und Militär haben das Gelände umstellt und abgeriegelt. In einem Studentenwohnheim auf dem Campus haben sich die schwer bewaffneten Terroristen verschanzt, die in den frühen Morgenstunden ihren blutigen Angriff auf die Studierenden begonnen hatten. Wir haben Schüsse gehört, wir haben noch geschlafen, es war vielleicht 5 Uhr morgens. Alle sind aufgesprungen und um ihr Leben gerannt, aber unglücklicherweise genau in die Richtung, aus der die Schüsse kamen. Wir haben dann versucht, uns auf dem Gelände zu verstecken, aber die haben weiter geschossen. Die beiden Wächter am Eingang zum Unigelände sterben im Kugelhagel. Danach schießen die maskierten Männer wahllos auf jeden, den sie zu Gesicht bekommen, und zünden mindestens einen Sprengsatz. 15 Menschen werden getötet, 65 verletzt. Ich bin einfach nackt losgelaufen, sagt eine Studentin. Wir hatten nicht mal Zeit herauszufinden, was los war. Wie viele Terroristen die Universität angegriffen haben, ist bis jetzt unklar. Wir haben zwar die Schüsse gehört, aber wir haben die Leute nicht gesehen, die auf uns geschossen haben. Andere Augenzeugen haben berichtet, dass sie mindestens 5 Bewaffnete gezählt haben. An der Universität sind 815 Studenten eingeschrieben. Nach Angaben des Innenministers wissen die Behörden nur von 280 sicher, wo sie sich aufhalten. Über die gut 500 anderen gibt es nur Gerüchte, sagt ein weiterer Student, der unverletzt fliehen konnte. Ich habe gehört, dass einige noch in ihren Räumen sind und dass andere verletzt wurden. Ein paar von uns sind über die Zäune gesprungen oder haben sich darunter durchgegraben, um herauszukommen. Die somalische Terrororganisation Al-Shabaab hat sich zu dem Angriff bekannt. Ein Sprecher der radikal-islamischen Gruppe sagte, dass die Angreifer christliche Studenten als Geiseln gefangen halten. Ihre muslimischen Kommilitonen seien freigelassen worden. Wie viele junge Leute in dem Wohnheim festsitzen, ist unbekannt. Wir machen uns wirklich Sorgen und wir warten auf Hilfe, egal von wem. Im Moment haben uns ein paar gute Samariter wenigstens eingeladen, bei ihnen zu übernachten. Am Nachmittag rief der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta seine Landsleute auf, Ruhe zu bewahren, bis die Sicherheitskräfte die Situation unter Kontrolle gebracht hätten. Außerdem wies er den Generalinspekteur der Polizei an, 10.000 ohnehin neu eingestellte Rekruten so schnell wie möglich auszubilden. Unser Land hat unnötig gelitten, weil wir zu wenig Sicherheitspersonal haben. Kenia braucht dringend neue Polizeibeamte und ich werde die Nation nicht länger warten lassen. Trotz dieser Versprechungen in Garissa wächst die Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen der Regierung. Die Stadt liegt nur 150 Kilometer von der somalischen Grenze entfernt und war schon mehrmals Ziel von Terroranschlägen. Auch vor dem heutigen Angriff habe es Warnungen gegeben, sagte eine Studentin. Trotzdem sei der Campus lediglich von 2 Leuten bewacht worden. Und das sei jämmerlich.
So viel aus Kenia, und auch aus dem Jemen erreichen uns heute schlechte Nachrichten. Dort ist es Terroristen von Al-Qaida offenbar gelungen, hunderte Häftlinge aus einem Gefängnis zu befreien. Zur gleichen Zeit verschlimmern sich im Süden des Jemen, in Aden, die Kämpfe zwischen den Houthi-Rebellen und regierungstreuen Truppen. Peter Steffe berichtet.
Nach heftigen Gefechten mit regierungstreuen Truppen haben Einheiten der Houthi und mit ihnen verbündete Soldaten das Stadtzentrum von Aden erobert. Auch der Präsidentenpalast, letzter Zufluchtsort des inzwischen geflohenen legitimen Präsidenten Mansour Hadi, wurde offenbar eingenommen. In verschiedenen Stadtteilen gibt es nach wie vor erbitterte Kämpfe. Nach russischen Angaben verwüsteten und plünderten Rebelleneinheiten das Generalkonsulat Russlands. Moskau evakuierte heute mit 2 Militärmaschinen 150 Staatsbürger, darunter auch Botschaftspersonal. Die Lage in Aden spitzt sich offenbar immer weiter zu. Nachdem Husi-Aufständische anscheinend ein Elektrizitätswerk in der Nähe der Hafenstadt beschossen hatten, fiel in Aden der Strom aus, wie Augenzeugen gegenüber arabischen Medien berichteten. Die Situation, so der jemenitische Politologe Mahmoud al-Shaibi, der sich selbst noch in Aden aufhält, wird immer katastrophaler. Es ist dringend nötig, dass internationale Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und der Rote Halbmond Hilfe leisten, um die Toten aus den Straßen von Aden zu bergen. In einigen Stadtteilen beginnen die Leichen inzwischen zu verwesen. Schon in der vergangenen Nacht ist es aufgrund der schweren Kämpfe und des Mörserbeschusses ebenfalls nicht möglich gewesen, die bei den Gefechten Getöteten zu bergen. Trotz zahlreicher Luftangriffe seit vergangenen Donnerstag scheint es der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz nicht gelungen zu sein, den Vormarsch der Husi und mit ihnen verbündeter Truppen auf Aden zu stoppen. Derzeit sieht es eher danach aus, als würde es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Aufständischen die Hafenstadt komplett unter ihrer Kontrolle haben. Im Osten des Jemen gelang es heute, islamistischen Extremisten Insassen eines Gefängnisses zu befreien. Zunächst wurden mehrere Wächter erschossen, danach öffneten sich die Tore der Haftanstalt. Unter den angeblich rund 300 befreiten Gefangenen sollen sich auch zahlreiche Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel befunden haben. Nach dem Coup mit der Befreiungsaktion gelang den Extremisten scheinbar auch die Einnahme der Hafenstadt Mukalla in der Provinz Hadramaut. Das berichteten jedenfalls jemenitische Regierungsbeamte. Dort in Mukalla wurden an wichtigen Verkehrsknotenpunkten von den Extremisten inzwischen Kontrollposten eingerichtet, um ihre Stellungen zu sichern.
Peter Steffe berichtete aus Kairo und um 5:07 ist es Zeit, einen Abschied zu nehmen. Das Wort von der lebenden Legende wird ja gelegentlich etwas überstrapaziert. Aber in diesem Fall ist es wohl angebracht. Der portugiesische Regisseur Manuel de Oliveira war eine solche. Er galt als ältester noch aktiver Filmemacher der Welt. Und ich sage galt, denn Oliveira ist tot. Gestorben mit 106 Jahren. Nicolas Buschlüter erinnert.
Welcher noch lebende Filmregisseur kann von sich behaupten, seine Karriere mit einem Stummfilm begonnen zu haben? Manuel de Oliveira konnte das. Sein erster Streifen war ein schwarz-weißer Dokumentarfilm über den Fluss, der seine Heimatstadt Porto durchquert. Douro Faina Fluvial hieß er. Der Film erschien 1931 und zeigte stumm und distanziert die Hafenarbeiter am Douro. Oliveira hat so ziemlich alle Filmströmungen gesehen, die es gibt, und einige davon auch ausprobiert. Was seine Werke jedoch besonders ausmacht, sind ihre langen Standbilder und statischen Einstellungen. Kamerabewegungen gibt es da kaum. Die Seele brauche Raum, sagte Oliveira, und er ließ in seinen Bildern immer viel Luft um die Figuren herum. Technik sei kein Selbstzweck, sondern bloßes Hilfsmittel. Computertricks lehnte der portugiesische Filmemacher stets ab. Die Technik kann dem Ausdruck natürlich helfen. Aber der Ausdruck ist nie etwas Technisches, das ja zur Wissenschaft gehört. Der Ausdruck dagegen gehört zur Kunst und ist stark verbunden mit Gefühlen und Gedanken. Auch Oliveiras erster Spielfilm, Aniki Bobo, spielte am Douro, zeigte diesmal aber vor allem Kinder. Manche bezeichnen den Streifen als das erste Beispiel für Neorealismus im Film. Das Werk hatte jedoch so wenig Erfolg, dass Oliveira erstmal eine 14-jährige Drehpause einlegte. Eigentlich hatte er sowieso erst vor die Kamera gewollt, doch sein mangelndes Talent als Schauspieler zwang ihn dann doch dahinter. Die deutschen Expressionisten beeinflussten ihn und das sowjetische Kino. Eisenstein war doch, sagen wir mal, der erste Theoretiker des Schnitts. Vorher wurde nur nach Gefühl geschnitten. Oliveira bewunderte aber auch das Theater. Einmal sagte er, eigentlich sei die Bühne ehrlicher als der Film, da man im Theater nur das sehe, was wirklich geschehe. Realismus, das war ihm auch wichtig in seinen Filmen. Wer heute Erfolg haben will, setzt auf Spektakuläres, geht bis an die Grenze zur Pornografie, mit Knutschereien, die irgendwie immer so aussehen, als würde jemand einen Pudding küssen. Nach der portugiesischen Nelkenrevolution 1974 drehte Oliveira so richtig auf. Innerhalb kurzer Zeit führte er Regie bei über 30 Spielfilmen. Zu seinen Bewunderern zählten Clint Eastwood, Catherine Deneuve und John Malkovich. 2008 bekam Oliveira den Ehrenpreis beim Filmfest in Cannes. Zu Recht fand er, Und eigentlich viel zu spät, denn schon damals war er 99 Jahre alt. Sein letzter Spielfilm, O Vejo du Ristello, erschien im vergangenen Dezember zu seinem 106. Geburtstag. In einem seiner letzten Interviews sagte er, vor dem Tod habe er keine Angst, vor Schmerzen ja. Manuel de Oliveira starb heute Morgen in seiner Heimatstadt Porto.
Und mit dieser Erinnerung an Manuel de Oliveira geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info beinahe zu Ende. Zwei positive Meldungen habe ich noch. In der Schweiz scheint es tatsächlich eine Einigung beim iranischen Atomprogramm gegeben zu haben. Und aus Paris erreicht uns die Nachricht, dass die zweite gefundene Blackbox wohl auch zu verwerten ist. Ich bin Ulrike Römer und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.